Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen, das Dschungelcamp einmal anders. Das klingt so.
Es ist wieder soweit. Hier ist Ich bin Rassist, holt mich hier raus.
Herzlich willkommen zu Ihrem Rassismus in Ihrem ZDF. Wie gewohnt schwarz-weiß, aber in Farbe.
Wir haben für Sie wieder einen bunten Strauß an spannenden Dschungelprüfungen vorbereitet.
Aber was wäre diese Sendung ohne Sie, liebe Zuschauer?
Denn ohne Ihre vielen kleinen alltäglichen Gesten der Diskriminierung würde es diese Sendung, ach was, den ganzen Rassismus ja gar nicht geben.
Ich bin Rassist, holt mich hier raus. Diese Parodie ist jetzt im Rahmen der ZDF-Kabarettsendung Die Anstalt im Netz zu sehen. Der Plot: 4 weiße Campbewohner müssen Prüfungen bestehen, die ihnen deutlich machen, wie sich Alltagsrassismus und Diskriminierung anfühlen. Der weiße Kandidat in Ich bin Rassist, holt mich hier raus, hat's aber auch nicht leicht. Wird er beim ersten Date mit der schönen Schwarzen ein paar Punkte landen?
Mit so einem Weißen hatte ich jetzt noch nie was.
Weißt du, ich will einfach nur ein ganz normales Gespräch führen mit dir. Das muss doch möglich sein.
Für dich normal oder für mich normal?
Ja, ich bin ja normal.
Komm mal her.
Ja?
Komm mal her näher. Oh, ich habe das noch nie angefasst. Das fühlt sich so an wie... Katzenhaar, Algen.
Ja, das ist doch nichts fürs erste Date. Was machst du denn? Komisch ist es.
Da wuschelt also diese Schwarze dem Weißen im Haar rum. Eine für Schwarze typische Situation. Einfach mal plakativ umgedreht. So funktioniert, grob gesagt, die Dschungelcamp-Parodie Ich bin Rassist, holt mich hier raus. Eine neue Folge der ZDF-Kabarettsendung Die Anstalt, die seit gestern im Netz steht. Mein Kollege Robin Drömer ist schwarzer Journalist und Mitbetreiber des Podcasts Vakantische Wellen. Schön, dass du da bist. Hallo Robin.
Hi, freut mich, dass ich hier sein darf.
Schon dieser Titel, ich bin Rassist, holt mich hier raus, der ist jetzt alles andere als subtil. Wie ist dein Eindruck? Ist das hier eine gelungene Auseinandersetzung oder haben sich die Macher dann vielleicht auch ein bisschen verhoben an diesem großen Thema?
Also ich finde ehrlich gesagt, dass das sehr gelungen ist. Also ich habe viel gelacht, kann ich sagen. Und gerade dieser Rollentausch hat natürlich die Absurdität dessen deutlich gemacht, was wir schwarze Menschen in Deutschland täglich erleben. Ne? Also mir wird andauernd in die Haare gefasst, wurde es mein Leben lang mal mit, mal ohne Vorwarnung. Das ist natürlich eine Grenzüberschreitung und immer seltsam. Macht dich vor allen Dingen aber auch zum Objekt. Ne? Also du wirst irgendwie exotisiert. Und ich bin froh, dass das da jetzt mal so umgedreht wurde und dort auch dann für Weiße verständlich gemacht wird. Allerdings muss ich auch sagen, ich bin froh, dass es nicht dort stehen geblieben ist bei diesen alltagsrassistischen Erfahrungen. Denn ich glaube, in Deutschland haben jetzt viele Leute schon begriffen, dass Rassismus nicht nur heißt, dass Leute irgendwie mit einem Baseballschläger und den Springerstiefeln auf Leute losgeht, sondern dass das auf viel subtileren Ebenen sehr viel mehr Menschen passiert, die sich auch nicht selbst als rassistisch einordnen. Aber es geht eben auch nicht nur um diese Mikroaggression und ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, angeblich verletzte Gefühle, sondern es geht auch um viel existenziellere Dinge, also wie Zugang zum Arbeitsmarkt, Finden einer Wohnung. Und deshalb wurde da satirisch sehr gut aufgearbeitet.
Es gibt neben diesen Formen von Alltagsrassismus auch sehr, sehr scharfe Pointen zu aktuellen Debatten. Also da geht es zum Beispiel um die Debatte, ob und welche Denkmäler zu stürzen wären oder auch um die Umbenennung von Straßen. Und bei dem Stichwort, da plustert sich der vermeintlich deutsche, weiße Michel ordentlich auf. Die Petersstraße umbenennen, wo kämen wir denn dahin?
Jetzt sage ich Ihnen mal, was das ist. Diese Umbenennung hier, nicht wahr? Das ist Kolonialismus. Hier werden nämlich den deutschen Uranwohnern neue fremde Namen aufgedrückt.
Das ist doch nicht Ihr Ernst.
Hätte ich es sonst so vor kurzem in der Welt so geschrieben? Ich halte das schlichtweg für Rassismus gegen Weiße.
Also ich bin gegen jeden Rassismus, egal ob gegen Schwarze oder Weiße.
Diese Frau, die wir da gerade gehört haben, das ist auch eine sehr schön klischierte Person, die eine weiße Maasai, die so vor positivem Rassismus nur so strotzt. Und genau mit dieser Frage scheint sich ja auch diese Folge sehr, sehr pointiert auseinanderzusetzen mit diesem, ihr seid weiß, ihr seid privilegiert, setzt euch damit auseinander.
Ja, also ja, ich habe es auch verstanden. Also ich als Weißer genieße Privilegien, aber ich werde sie ab sofort nicht mehr so genießen.
Ich gestehe, Ihnen zu Straßen umzubenennen. Hauptsache, in den Straßen treiben sich keine schwarzen Dealer rum.
Ich gestehe, ich, der immer dachte, Rassismus, ich doch nicht. Verstehe jetzt, ich bin Rassist. Rassismus ist ein System von Privilegien und ich als Weißer profitiere davon.
Also am Ende der geläuterte Weiße, der seine eigenen Privilegien durchschaut und erkennt. Das wird dann aber auch wiederum sofort ironisch gebrochen. Robin Drömer, wie gefällt dir dieser Twist?
Mir gefällt er eigentlich ganz gut. Ich finde es erstmal gut, dass diese Pointe, das kritische Weißsein ist, dass das aufgegriffen wird. Das ist ja jetzt schon relativ präsent, aber noch nicht präsent genug. Deswegen kann man sich nicht genug tun. Und dabei geht es ja darum, dass weiße Menschen erstmal erkennen, dass sie weiß sind und welche Privilegien damit einhergehen. Das wird hier schön gemacht. Gleichzeitig merkt man dann hier aber auch, so einfach ist es irgendwie dann doch nicht. Und da ist, kommt man in so eine Art Paradoxie, würde ich sagen. Ja? Und diese Paradoxie liegt dieser ganzen Sendung zugrunde. Ne? Nämlich, dass der Fokus wieder von Schwarzen und POC auf weiße Menschen und deren, ich sag mal in Anführungsstrichen, Befindlichkeiten gelegt wird. Und es ist irgendwie ein bisschen so das Gefühl, damit der deutsche Zuschauer jetzt versteht, wie Rassismus in unserer Gesellschaft wirkt, müssen jetzt die Rollen getauscht werden und der Weiße muss es mal erfahren. Also das hat so ein bisschen für mich auch so ein Günter Wallraff-Vibe. Ne? Also Schwarze klagen schon ewig über Rassismus, aber Weiße glauben es erst, wenn sich ein Weißer schwarz anmalt und dann sagt, oh stimmt, das ist ja richtig schlimm. Aber man hat ja auch an dem O-Ton gehört, dass sich die Anstalt dieses Paradox durchaus bewusst ist. Und das, finde ich, macht es dann auch wieder so wahnsinnig gut. Es geht eben nicht nur darum zu sagen, ich genieße meine Privilegien jetzt ein bisschen weniger, sondern man merkt, das kann es nicht sein, sondern wir brauchen echte Konsequenzen. Nämlich, dass die Leute, die da die Macht ausüben, mal ein bisschen zur Seite treten und Leuten da aus weniger privilegierten Gruppen den Platz überlassen.
Robin Drömer, schwarzer Journalist, mit seiner Meinung zu dem Film Ich bin Rassist, holt mich hier raus. Die neue Folge der Kabarettsendung Die Anstalt finden Sie auf der Seite von zdf.de. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Danke.
Beim Medium Film sieht es nicht wesentlich anders aus als bei anderen Künsten auch. Filmgeschichte und Filmkanon sind eindeutig männlich geprägt. Der britische Regisseur und Filmkritiker Mark Cousin ist vor allem durch seinen 15-stündigen Dokumentarfilm The Story of Film and Odyssey bekannt geworden. Jetzt hat Cousin sich auf eine Reise durch die weibliche Filmgeschichte gemacht. Das Ergebnis, ein 14-Stunden-Dokumentarfilm-Epos namens Women Make Film.
Most films have been directed by men. Most of the recognized so-called movie classics were directed by men. For 13 decades and on all six filmmaking continents, thousands of women have been directing films too. Some of the best films.
Hundreds of great examples of cinema. 14 hours on the road.
Far more women at the center of the movies. Hooray for that.
Hooray for that. Women Make Film. Die Kulturjournalistin Sonja Hartl, die hat sich diese 14 Stunden gegeben. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Eine 14 Stunden, so ein Filmmarathon über weibliches Filmschaffen. Wie war das für Sie? Eher so ein langes, sinnliches Filmfest oder eher Knochenjob?
Es war, also meine erste Reaktion wäre schon zu sagen, es war anstrengend, weil 14 Stunden, ich habe es natürlich nicht am Stück geguckt, ich habe mir das schon aufgeteilt auf verschiedene Tage, aber es waren trotzdem immer lange Etappen und es ist tatsächlich auch so, dass Mark Cousins und ich sehr unterschiedliche Herangehensweise an Film haben. Also er ist sehr assoziativ, sehr interpretativ, ich bin da mehr analytisch und strukturiert und das ist mir aber auch bei dem Schauen dieses Films wieder so bewusst geworden und es ist natürlich irgendwie auch ein schöner Effekt, zumal ich auch wirklich viele tolle Regisseurinnen kennengelernt habe, die ich so noch nicht kannte.
Ja, jetzt heißt das Projekt ja weibliche Filmgeschichte in 40 Kapiteln und das klingt dann ungefähr so.
Russian-Ukrainian director Kira Muratova again. A stagehand in a Ukrainian theater backs into the dangling body of an actor who has hung himself. The tone could be tragic, but the stagehand's words are lighthearted.
Борис.
Das hört sich jetzt zunächst sehr detailverliebt an. Wie sieht so ein Kapitel aus? Wie müssen wir uns die vorstellen, diese Kapitel?
In der Regel fangen die an mit drei Ausschnitten aus verschiedenen Filmen, die aneinander geschnitten sind und die immer zu dem Thema des Kapitels hinführen. Das kann mal darum gehen, wie der Ton in einem Film ist, wie jetzt in diesem Beispiel, aber es geht auch um Körper im Film, um das richtige Staging, wie man Filme eröffnen kann. Und da werden halt immer wieder Ausschnitte präsentiert, die verschiedene Varianten zeigen. Bei dem Eröffnen zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass die Kamera erst über die Szenerie schwebt oder dass sie in eine andere Zeit führt oder dass sie von Anfang an ein Rätsel etabliert. Und so werden quasi Beispiele und verschiedene Aspekte eines bestimmten Themas vorgestellt.
Und würden Sie sagen, das funktioniert? Also erreicht Mark Cousins sein Ziel und man lernt richtig gehend was dabei?
Man lernt vor allem viele Regisseurinnen kennen und man lernt auch bei Filmausschnitten auf eine bestimmte Art, auf einen bestimmten Aspekt bei diesem Ausschnitt zu achten. Aber bei mir ist es ein bisschen das Problem gewesen, dass wirklich viel erklärt wird in der Tonspur. Und ich hätte manchmal ganz gerne einfach nur gesehen und vielleicht auch meine eigenen Schwerpunkte in den Ausschnitten gesetzt. Aber das mag auch wirklich abhängig von dem Wissensstand sein, auf den man jetzt gerade zurückgreift. Und das ist sicherlich auch eine Typfrage.
Also doch so ein bisschen didaktisch vielleicht angelegt in The Story of Film. Da hat Cousins ja selbst so den Reiseleiter gegeben. Also da hörte man ihn als Stimme aus dem Off. Wie ist das dieses Mal?
Also man hört Frauen, und zwar ganz tolle Frauen. Dazu gehört Tandy Newton oder auch Deborah Winger oder auch Adjoa Ando. Geschrieben hat diesen Text aber Mark Cousins selbst. Und das ist für mich auch so ein Aspekt, der mir so ein bisschen bitter aufgestoßen ist. Denn ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn mir ein Mann erklärt, warum Filme von Frauen toll sind. Aber wenn das doch die Worte von Männern, von einem Mann sind, die aber von Frauen gesprochen werden, habe ich das Gefühl, hier soll so ein bisschen vertuscht werden, wer hier eigentlich gerade erzählt. Es steht natürlich da, dass er der Drehbuchautor ist, aber bei mir hatte das einfach so ein bisschen so einen faden Beigeschmack.
Ja, jetzt sind viele dieser Regisseurinnen vielleicht nicht so bekannt, die es auf der Welt gibt, aber es gibt natürlich ja jede Menge Filme von Frauen, die für so eine 14-stündige Dokumentation in Frage kämen. Überzeugt Sie denn die Auswahl, die Cousins hier in Bezug auf die Filme selbst, aber auch die Regisseurinnen getroffen hat?
Ja, die überzeugt mich schon. Er sagt am Anfang, er hätte auf die üblichen Verdächtigen verzichtet. Das hat er meiner Meinung nach nicht. Also Bigelow ist viel drin, Agnes Varda. Es gibt erstaunlich viel American Psycho. Mhm. Aber auch so jemanden wie Kira Muratova, die einfach nicht so bekannt ist. Es ist eine russisch-ukrainische Regisseurin, die Cousins auch sehr zu schätzen mag, weil ihre Filme kommen wirklich sehr, sehr häufig vor. Und es gibt dann auch teilweise ganz, ganz überzeugende Montagen von Filmausschnitten. Er montiert Liefenstahls Olympia mit Wanda Jakubowskas The Last Stage. Und Wanda Jakubowska saß in Auschwitz. Sie hat den Film über Auschwitz gemacht. Und da entstehen dann auch ganz starke Momente, von denen ich mir aber insgesamt ein bisschen mehr gewünscht hätte.
Ja, jetzt lässt sich ja nicht ausblenden, und das haben wir ja auch schon ganz am Anfang im O-Ton gehört, dass die Filmgeschichte und der Filmkanon eben doch maßgeblich von Männern geprägt ist. Wenn man jetzt diese langen Stunden sich reinzieht, fällt das dann überhaupt noch ins Gewicht? Also merkt man das dann immer noch, oder ist das wirklich im Grunde nur eine Filmschule mit lauter Lehrerinnen durch Lehrerinnen, die da auf einen einreden?
Alle Ausschnitte sind von Frauen. Die Referenzgrößen sind aber überwiegend Männer. Und das ist auch wirklich sehr auffällig. Es gibt in ein Kapitel dreht sich um Kamerafahrten, und da wird dann explizit natürlich Orson Welles und Touch of Evil als Referenz genutzt. Aber dazu ist ein Ausschnitt aus Chantal Ackermanns Aus dem Osten zu sehen. Und man sieht, dass das eine tolle Kamerafahrt ist. Und ich finde, spätestens an diesem Punkt hätte man einfach auch mal thematisieren müssen, warum denn jeder, der Film studiert, Touch of Evil kennt und die Kamerafahrt, aber ganz bestimmt nicht Chantal Ackermanns Kamerafahrt, wenn jeder, der Film studiert hat, überhaupt Chantal Ackermann kennt. Das bin ich mir auch nicht so sicher.
Nun ist ja wahrscheinlich das oberste Ziel, Frauen im Film zu stärken, ihre Rolle zu vergrößern. Jetzt leistet der Film das ja schon dadurch, dass er einfach mal 14 Stunden Frauen auf diese Weise in den Fokus rückt. Reicht das aus?
Meiner Meinung nach nicht, denn ich habe ein grundlegendes Problem mit dem Konzept. Es sind 14 Stunden ausschließlich über das Filmschaffen von Frauen und damit separiert man dieses Filmschaffen wieder. Man fügt es eben nicht in den Kanon oder in die Geschichte ein, sondern man sagt, hier ist der Film, den werden sich vor allem Leute anschauen, die sich sowieso dafür interessieren. Und vielleicht ist das ein notwendiger Zwischenschritt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das mag sein, wir müssen diesen Schritt machen, bevor wir alles zusammenführen können. Aber grundsätzlich finde ich, ist es ein bisschen, es ist höchstens ein erster Schritt. Es darf auf keinen Fall der letzte Schritt bleiben.
Sonja Hartl über die 14-Stunden-Film-Doku Women in Film von Mark Cousins. Ganz herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Katharina Parsons.
Die Leipziger Buchmesse schließt eine Verschiebung ihres Termins 2021 nicht aus. Derzeit liefen Gespräche dazu mit den Ausstellern, sagte eine Messesprecherin. Das Ziel sei eine Präsenzveranstaltung. Bislang steht als Termin für die Frühlingsschau der Buchbranche der 18. bis 21. März 2021 fest. Die Leipziger Buchmesse war dieses Jahr eine der ersten großen Messen, die aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wurde. Die Frankfurter Buchmesse plant wegen der Corona-Pandemie für Oktober eine Mischung aus Live-Events mit Besuchern und einem Online-Programm. In New York hat ein Richter einen Vergleich zwischen dem verurteilten Vergewaltiger und früheren Hollywood-Produzenten Weinstein und einigen Klägerinnen vorerst verhindert. Dabei ging es um 19 Millionen Dollar, die die Frauen als Entschädigung hätten erhalten sollen. Im kürzlich zu Ende gegangenen Strafverfahren war der frühere Filmboss zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden. Über 80 Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen Weinstein. Der Fall war Ausgangspunkt der weltweiten MeToo-Bewegung. Peter Mücke.
Ende Juni hatte eine New Yorker Staatsanwältin eine 19-Millionen-Dollar-Vereinbarung vorgestellt. Aus diesem Fonds sollten Entschädigungszahlungen an Weinstein-Opfer gezahlt werden. Mehrere Opferanwälte hatten den Deal aber abgelehnt. Sie bemängeln unter anderem, dass Weinstein im Zuge der Vereinbarung keinerlei Schuld eingestehen müsse. Außerdem zahle der frühere Filmproduzent die Entschädigungen nicht selbst. Vielmehr würden Versicherungen und Weinsteins frühere Produktionsfirma aufkommen.
Das Telluride Film Festival im US-Bundesstaat Colorado wird nicht wie geplant im September stattfinden. Nachdem die Veranstalter monatelang an dem Termin festgehalten hatten, haben sie ihn angesichts der wieder steigenden Zahlen von Corona-Fällen in den USA nun doch abgesagt. Das berichtet die New York Times. Neben den Filmfestspielen von Venedig und Toronto gilt das Festival in Telluride als ein wichtiger Indikator im Wettbewerb um die Oscars. Die Veranstalter der Oscars hatten bereits ihren Termin für die Vergabe der Academy Awards von Ende Februar auf Ende April 2021 verlegt. Das solle Filmschaffenden mehr Zeit geben, ihre Werke fertigzustellen und zu veröffentlichen.
Comic-Nerds, die Comics zeichnen, gibt's ja viele, aber keiner ist so ein Comic-Nerd wie Don Rosa. Wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen, Don wer? Dann trösten Sie sich, Sie sind nicht allein, denn Don Rosa zeichnet keine aufwendigen Graphic Novels, die in allen Feuilletons besprochen werden. Don Rosa zeichnet Entencomics. Onkel Dagobert, Donald Duck, Tick, Trick und Track. Jetzt wird Don Rosas Gesamtwerk mit der Library Edition gewürdigt. Und eben sind die ersten zwei Bände davon erschienen. Kompressorkollege Thomas Groh hat sie schon gelesen. Hallo Thomas.
Hallo.
Was ist denn dran an Don Rosa? Warum sollte ich mich dringend für ihn und seine Disney-Comics interessieren?
Also, für Don Rosa sollte man sich natürlich unbedingt interessieren, wenn man zum Beispiel früher im Mickey-Maus-Heft gerne diese großen Abenteuergeschichten rund um Onkel Dagobert gelesen hat, also in denen der berühmte Fantastilliardär mit seinen Neffen auf der Suche nach verborgenen Schätzen um die Welt chattet. Diese Abenteuergeschichten, die bilden ja sowas wie so ein eigenes Erzähluniversum. Und ausgedacht hat sich dieses Erzähluniversum natürlich nicht Walt Disney, sondern Karl Barks, also genau jener große Karl Barks, den hierzulande hierzulande vor allem auch die Donaldisten ja kultisch verehren. Aber der allergrößte aller Barks-Verehrer, das ist natürlich wirklich dieser Don Rosa. Der ist ein Comic-Nerd vor dem Herrn. Der hat in seiner Kindheit, und so sagt er das selber, das große Glück gehabt, dass seine Eltern sich nicht großartig für ihn interessiert haben. Dafür hat er dann lieber in der stillen Kammer am laufenden Meter Comics gelesen und kennt sich daher heutzutage wahrscheinlich in Entenhausen besser aus als in seiner eigenen Westentasche. Das Besondere aber jetzt an Don Rosa ist, dass er ab 1987, da hat er seinen allerersten Entencomic veröffentlicht, das Gold der Inkas, dass er dieses Entenhausen also in seinen Abenteuergeschichten in der Überlieferung von Karl Barks als in sich konsistenten und auch verpflichtenden Erzählkosmos ernst genommen hat. Also er tut wirklich so, als sei das wirklich ein großes Kontinuum, als sei das eine fortlaufende Geschichte. Da werden dann also auch so liebgewonnene Schauplätze besucht, wie zum Beispiel das Land der viereckigen Hühner oder wir reisen auch zurück zum Klondike.
Ja, ich erinnere mich, das ist dieser legendäre Ort, ne, in Alaska, genau, wo Onkel Dagobert zu Gold Rauschzeiten schon mitschürfte.
Da, wo er genau seine erste Millionen quasi verdiente, dorthin geht es zurück oder es tauchen Nebenfiguren auf, die Barks mal irgendwo mal eingesetzt hat, irgendwo am Rande, zum Beispiel der verrückte Professor von der Kohldampfinsel. Und es gibt dann auch so bestimmte Schrullen, die Barks mal Nebenfiguren angedichtet hat. Und diese Schrullen werden dann plötzlich zu storyrelevanten Elementen. Zum Beispiel, dass in einer Geschichte einer der Panzerknacker so eine Vorliebe für Pflaumen auf einmal hat. Und solche Details holt Rosa halt wirklich am laufenden Meter aus seinem Archiv raus.
Das klingt wirklich, als würde da eine Hommage die nächste jagen. So ein bisschen so, als wäre Don Rosa sowas wie, sagen wir mal, der Quentin Tarantino der Entencomics. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, das passt tatsächlich ziemlich gut. Don Rosa erzählt natürlich keine Gewaltgeschichten wie Tarantino, das ist natürlich ganz klar. Aber beide eint halt doch, dass sie so ein ganz nerdiges Detailwissen haben und das auch überall platzieren. Don Rosa zitiert auch wirklich am laufenden Meter seine ganzen Lieblingsfilme, was auch damit zusammenhängt, dass er auch ein riesen Filmnerd ist. Also früher in den 70ern war er mal in so einem Comic-Fanzine sowas wie der Briefkastenonkel für so Fragen wie, in welcher Serie, in welcher Episode der 50er Jahre tauchte Nebendarsteller so und so in der Szene auf. Also Don Rosa ist quasi wirklich sowas wie die Internet-Movie-Database in Menschengestalt. Von daher denke ich schon, dass Tarantino und Rosa sich bei einem gemeinsamen Treffen bestimmt nicht langweilen würden.
Jetzt ist aber bei Tarantino ja das Besondere, dass er wirklich in Summe mehr gibt als die einzelnen Zitate. Wie sieht das jetzt bei Rosa aus? Ist das auch einfach nur noch so ein Zitatestückwerk oder gibt es dann am Ende doch mehr?
Na, das verhält sich bei ihm eigentlich schon ziemlich genauso, würde ich sagen. Rosa hat definitiv einen sehr eigenen Stil, also ist kein Epigone in dem Sinn. Er schraffiert zum Beispiel seine Figuren ganz gerne mal an, um so plastische Licht- und Schatteneffekte zu erzielen. Das ähnelt so ein bisschen wie dem Stil der Underground-Comics von Robert Crumb, den vielleicht auch manche noch kennen. Außerdem hat Rosa ein ganz ausgeprägtes Faible für, ich nenne es mal, groteske Dynamiken, also in denen so eine bestimmte Idee kreativ auf Gag-Potenzial hindurch dekliniert wird. Da ist Don Rosa wirklich eine gut geölte Gagmaschine. Anders kann man es nicht nennen. Zum Beispiel in einer Geschichte, da steht die Physik komplett Kopf und es gibt keinen Energieverlust mehr bei Reibung oder die Schwerkraft funktioniert auf einmal horizontal statt vertikal. Oder in einer Geschichte ganz besonders kreativ, da will die Hexe Gundel Gaukelei so ein Silbertablett bei Onkel Dagobert ins Büro einschmuggeln und dieses Tablett funktioniert wie so eine Art Beaming-Portal und damit will sie natürlich Dagoberts Glücksszene mopsen. Aber so ein Beaming-Portal kann man eben auch für jede Menge anderen bizarren Irrsinn nutzen. Und da sieht man richtig die diebische Freude, wenn Don Rosa so eine Geschichten aufs Papier bringt.
Überzeugt mich ad hoc, aber nochmal, Thomas, gute Gags gibt es ja doch viele. Es gibt auch viele gute Gag-Produzenten. Warum braucht es jetzt extra eine Gesamtausgabe von Don Rosa?
Ja, die braucht es auf jeden Fall und das hat auf jeden Fall damit zu tun, denke ich, dass Rosa das Erbe von Karl Barks einfach wirklich sehr, sehr würdig fortsetzt. Es ist ja so, an Disney Comics herrscht ja wirklich kein Mangel. Allerdings sind die meisten davon und leider auch, muss ich sagen, die oft abgekulteten, lustigen Taschenbücher, die sind halt meistens eher industriell produzierte Schnellschüsse. Don Rosa dagegen hat sich hier wirklich eine einzigartige Position erkämpft. Im Kino würde man wahrscheinlich sagen, er ist sowas wie ein Autorenfilmer. Ja? Vor allem, wie er mit Onkel Dagobert umgeht, ist wirklich völlig einzigartig. Karl Barks legte seinen Onkel Dagobert ja noch so ein bisschen je nach Bedarf für seine Geschichten aus. Der war mal charakterlich mehr diese Richtung, mal die andere Richtung. Rosa hingegen formt die Figur wirklich auf eine ganz anrührende Weise zu einer Person mit biografischer Tiefe zusammen. Und diese Figur, diese biografische Tiefe, die verleiht dieser Figur eine ganz eigene melancholische Epik und mitunter auch einfach eine ganz wunderbar komische Tragik.
Sagt unser Comic-Experte Thomas Groh über die Don Rosa Library Edition. Die ersten beiden Bände sind jetzt im Schuber bei Ehapa erschienen. 424 Seiten, kosten 70 Euro. Vielen Dank, Thomas.
Vielen Dank.
Die Kinos dürfen in ganz Deutschland wieder öffnen, aber die Filmbranche leidet weiter unter den Folgen der Corona-Krise. In Großbritannien hat die Regierung jetzt viele Corona-Regeln gelockert, um der Filmindustrie und auch den Filmtheatern zu helfen. Aber trotz Öffnungserlaubnis seit Anfang Juli bleiben dort mehr als 90% der Kinos weiterhin geschlossen. Christian Bernd mit Neuigkeiten aus der Kinowelt in Zeiten von Corona.
Du hast gesagt, dass du mich liebst. Für immer.
Und Dina, bitte.
Du kannst nicht gehen. Wenn du mich verlässt, muss ich dich töten.
Sie meint es ernst. Christian Petzolds Film über den Mythos des männermordenden Wassergeistes Undine ist mit 3 Monaten Verspätung am 2. Juli ins Kino gekommen. Angesichts der noch geringen Zuschauerzahlen ist der Start ein Wagnis.
Ich finde es super mutig, was hier die Kollegen von Piffel mit Undine gemacht haben. Die sind ja letzten Donnerstag raus. Das war ein hervorragendes Wochenende. Der Film ist auf Platz 3 und das als deutscher Arthouse. Die waren mutig und ich finde es ein super Vorbild.
Meint Björn Koll, Geschäftsführer des Filmverleihs Salzgeber. Auch er will im August wieder Filme ins Kino bringen, nachdem Salzgeber in den letzten Monaten auf Online-Auswertung gesetzt hatte.
Da handelte es sich um Filme, die mussten in diesem Zeitpunkt auf den Markt vorgestellt werden. Da ist zum Beispiel eine Fernsehanstalt mit involviert. Da gibt es einfach einen Ausstrahlungstermin und man musste loslegen.
Ich habe ein Problem. Ich brauche Ihre Hilfe.
Der junge Mann kämpft gegen seine Neigung an. Er ist pädophil. Der Spielfilm Kopfplatzen mit Max Riemelt, dessen differenzierte Charakterstudie großes Kritikerlob erhielt, verpasste den Kinostart und lief bisher nur online.
Ich glaube auch, dass es bei einem Film wie Kopfplatzen ziemlich genau der richtige Ort dafür war. Das ist vielleicht auch einfach ein Film, den man sich lieber zu Hause in so einem Umfeld anschaut. Der hätte es im Kino sicherlich sehr viel schwieriger gehabt.
Als Video on Demand hatte der Film eine beachtliche Zuschauerzahl, die er im Kino nie erreicht hätte, meint Koll. Für den auf queere Themen und Dokumentarfilme fokussierten Salzgeber-Verleih sind Streaming und Kino kein Gegensatz.
Wir hatten immer die Logik, dass es uns bei den Filmen wichtig ist, dass wir ein möglichst großes Publikum erreichen. Und da war es uns auch immer ein bisschen egal, ob das jetzt im Kino ist oder über ein anderes Medium.
Trotzdem bleibe die Kinoauswertung zentral, weil sie den Filmen Aufmerksamkeit verschaffe. Aber manche Produktionen würden auch gut im Kino laufen, nachdem sie bereits online erschienen sind. Das heißt, der Online-Start könne Filme auch auf der Leinwand pushen. Dem Kinostart neuer Salzgeber-Filme im August sieht man bei dem Verleih optimistisch entgegen, auch wegen eines Interviews, das Kulturstaatsministerin Monika Grütters jüngst im Fernsehsender NTV gab.
Ich kämpfe mit allen Möglichkeiten, die ich habe, dafür, dass wir da zu anderen Formen kommen als diesem Festhalten nur an diesen 1,5 Metern Abstand. Wenn Menschen nebeneinander sitzen und in dieselbe Richtung gucken, wenn sie einen Mundschutz tragen, wenn sie nicht sprechen dabei, das ist ja beim Kino so.
Die Abstandsregeln für Kinosäle gelten vielen Filmtheaterbetreibern als Haupthindernis für einen rentablen Kinobetrieb. Grütters Vorstoß könnte eine neue Debatte auslösen.
Fundstück.
Wenn Kunst aufhört, gefährlich zu sein, will man sie nicht mehr haben, sagte Duke Ellington. Der experimentelle Dichter François Dufresne lebte nach dieser Devise. 1946, mit 16 Jahren, wurde er Lettrist, später Ultralettrist und Begründer der phonetischen Poesie. Die ließ etablierte Sprachstrukturen hinter sich und integrierte sogar das Schreien, einfach aus Freude am Geräusch. 1957 entwickelte Dufresne das Konzept der Lecture Collage. Dabei brachte er verschiedene Welten zusammen, etwa als er Paul Valéry's gefühlvolles 24-Strophen-Gedicht »Der Friedhof am Meer« zur Musik von Duke Ellington rezitierte.
Ce toit tranquille, où marchent les colombes,
entre les pins palpite, entre les tombes. Midi le juste, il compose de feu la mer. La mer toujours recommencée. Aux récompenses, après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de fins éclairs consume main diamant imperceptible écume. Et quelle paix semble se concevoir quand sur l'abîme un soleil se repose. Ouvrage pur d'une éternelle cause. Le temps scintille et le songe est savoir. Stable trésor, temple simple à Minerve, masse de calme et visible réserve. Ô sourcilleuse, œil qui gardes en toi tant de sommeil sous un voile de flamme, ô mon silence, édifice dans l'âme, mes combles d'or aux mille tuiles, toi. Temple du temps qu'un seul soupir résume. À ce point pur, je monte et m'accoutume. Tout entouré de mon regard marin, comme au Dieu mon offrande suprême, la scintillation sereine sème.
François Dufresne rezitiert ein Fundstück vom Soundjäger und Sammler Paul Paulun.